Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Mixed Pickles e.V. Zugang für alle, wir machen Barrieren im Alltag sichtbar. Mixed Pickles will die Lebenssituation von Mädchen und Frauen mit Behinderung verbessern. Wir sind Alex,
Nika
und Romy
von Mixed Pickles und
Annika,
Wiebke,
Rashida,
Riki,
Tanja
als Expertinnen in eigener Sache. Für die Einladung und technische Unterstützung geht an dieser Stelle ein Riesendank an Kerstin vom offenen Kanal Lübeck.
Verantwortlich für den Inhalt dieses Podcasts ist Romy Kotas.
Jeder Mensch hat das Recht, am öffentlichen Leben, an der Gesellschaft teilzunehmen. Die UN-Behindertenrecht-Konvention legt in dem Begriff Barrierefreiheit eindeutig fest.
Nach Artikel 9 bedeutet Barrierefreiheit, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigten Zugang zu Verkehrsmitteln, Informationen und Kommunikation sowie zu allen öffentlichen Einrichtungen und Diensten erhalten.
Diese Verpflichtung umfasst zum Beispiel den barrierefreien Zugang zu Gebäuden, Straßen und Verkehrsmitteln.
Artikel 9 der UN-BRK fordert außerdem, dass Menschen mit Behinderungen größtmögliche Unabhängigkeit in ihrer persönlichen Mobilität ermöglicht wird.
In unseren Podcast sprechen wir über dem Barrieren, die Menschen mit Behinderung im Alltag haben. Zum Beispiel beim Einkaufen, im Bus oder im Zug, bei der Arbeit oder bei den Ärzten.
Wir schauen uns an, welche Barrieren gibt es, welche Lösungen gibt es und was muss sich unbedingt ändern.
In diesem Podcast hören wir Menschen mit Behinderung als Expertinnen in eigener Sache und machen sichtbar, was Barrierefreiheit im Alltag wirklich bedeutet. Riki, du hast berichtet, mit welchen Barrieren du im Alltag konfrontiert bist.
Ja.
Möchtest du einmal ein bisschen erzählen?
Ja, also bei mir ist das auch, weil ich Autismus habe, dass ich zum Beispiel mit Sprachen, dass ich Dinge total falsch verstehe, dass man bei mir zum Beispiel wirklich nichts durch die Blume sagen muss, sondern genau so, wie es gemeint ist. Zum Beispiel ungenaue Zeitangaben. Wenn jemand sagt, in den nächsten Tagen, dann ist das für mich, dass es heißt in den nächsten 2-3 Tagen und nicht in 3 Wochen. Aber viele sehen das halt anders und für mich ist das eine Barriere, weil mich das auch total in Overload bringen kann.
Habt auch ihr anderen solche Erfahrungen gemacht?
Also beim Thema Sprache zum Beispiel, ne? Gibt es da für euch so Barrieren, die ihr in eurem Alltag kennt?
Also nicht direkt, dass ich Probleme habe mit einer neuen Sprache oder so, aber aufgrund meines Kurzzeitgedächtnisses kann ich zum Beispiel schwieriger lernen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vorhabe, eine neue Sprache zu lernen, fällt es mir viel, viel schwerer, das zu merken.
Also nochmal zum Thema Sprache, ne? Also wir reden ja aber ganz viel auch im Alltag mit euch über die Themen schwere Sprache. Und dass euch das ja auch begleitet, wenn ihr euch Ziele setzt, ihr möchtet zum Beispiel kochen lernen. Was ist denn da für euch eine Barriere zum Beispiel, wenn es um Sprache geht? Annika, da kannst du doch bestimmt was zu berichten.
Also für mich ist das eine Barriere, wenn es um Sprachen geht, dass man die kompliziert versteht. Also es muss ja auch so in leichter Sprache so zu sein, dass man das auch gut versteht, was sie da sagen. Aber manchmal reden die so schnell, da kann man überhaupt nicht verstehen, was sie da meinen. Das ist für mich eine Barriere.
Wisst ihr noch, dass wir über das Thema E-Roller gesprochen haben gestern? Da hattet ihr viel zu sagen. Vielleicht können wir auch darüber ein bisschen schnacken. Tanja hat gesagt, weißt du noch, was du gesagt hast?
Ich habe gesagt, dass die E-Roller immer im Weg stehen und dann fällen da manchmal Omas drüber oder meinen irgendwelche Leute und ich finde, das ist einfach voll blöd.
Du meinst, es ist blöd, dass die rumstehen, im Weg stehen?
Ja, man soll sich was ausdenken, dass sie nicht einmal im Weg stehen.
Das ist eine gute Idee für eine Lösung, finde ich. Was sagt ihr anderen denn zu E-Rollern?
Die stehen dann auch im Weg und Leute, die machen die auch nicht, stellen die nicht anständig zurück da, wo sie hingehören, sondern schmeißen die dann wirklich auf den Gehweg, dass sie wirklich umgekippt da sind. Und wenn, zum Beispiel, ich brauche nur mein Gedanken sein, ich falle drüber, oder Menschen, die nicht gut zu Fuß sind, die wirklich auch eine Gehbehinderung haben, die fallen auch darüber.
Und ich als Rollifahrende kann die nicht beiseite schieben. Also die sind so schwer mit ihren Akkus, dass ich die aus dem Sitzen nicht beiseite schieben kann und im Zweifelsfall weit zurück muss, um dann die Straßenseite zu wechseln, da wo dann ein Bordstein abgesenkt ist. Also die sind wirklich unpraktisch aus der Sicht von Barrieren im Alltag.
Wir haben auch gestern darüber gesprochen, dass sie auch zum Beispiel für blinde Menschen ganz schwierig einzuschätzen sind, weil sie nicht wissen können, dass da eben so ein Roller steht mit einem, wie heißt das? Mit einem Griff.
Also auch für Menschen, die eine Sehbehinderung haben oder zum Beispiel nicht gut sehen können, ist das auch eine Schwierigkeit, die einzuschätzen, oder die können das, sie sehen das nicht, wenn es dunkel ist zum Beispiel, sehen die das nicht und dann können die darüber stolpern und hinfallen und sich ganz böse verletzen. Also für mich ist das eine Barriere im Alltag, was für Menschen, die eine Sehbehinderung haben, schwer das rüberzubringen.
Wir haben ja gerade über Verkehrsmittel gesprochen. Und ihr habt gestern auch Beispiele gesagt, zum Beispiel, was ist, wenn ihr Bus fahrt? Gibt es da auch manchmal Barrieren, die euch einfallen?
Ja, zum Beispiel volle Busse. Wenn die Busse so voll sind und alle so vor dieser Bustür stehen und keinen Platz machen, finde ich, das ist eine richtig große Barriere, weil Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind zum Beispiel oder einen Gehwagen haben, brauchen ja auch irgendwie einen Platz, wo sie dann sich hinsetzen können. Aber das ist manchmal eine schwierige Situation, wenn die Menschen manchmal pampig sind, also sehr gereizt.
Genau, wir hatten jetzt nämlich gerade gestern die Situation, deswegen können wir da ganz gut von berichten, ne, Annika. Und Tanja war auch dabei. Also wir wollten halt Gästen zur Podcast-Vorbereitung und waren halt auf den Bus angewiesen. Und der war so voll, dass wir wirklich uns reinquetschen mussten. Es ist ja so, dass im Bus auch so Bereiche sind, extra für Menschen vielleicht mit Kinderwagen oder für Menschen mit Behinderung, aber die gar nicht nutzbar sind, weil die Busse so voll sind, dass die Flächen auch zugestellt sind. Also wir konnten jetzt uns dort tatsächlich reinquetschen, aber ein Mensch jetzt mit einer Gehhilfe oder einem Rollstuhl wäre mit dem Bus gar nicht mitgekommen. Und das erleben wir halt im Alltag auch immer wieder. Gerade so am Morgen, ne, Annika, morgens berichtest du immer, dass das sehr voll ist.
Ja, auf jeden Fall ist das morgens sehr voll. Also wenn das jetzt eine Person ist mit einem Kinderwagen, die lassen den dann sofort stehen, also den Kinderwagen, also die Person mit dem Kinderwagen, weil die würde da gar nicht mehr reinpassen. Oder ein Mensch, die ein so Gehwagen hat, die würde da auch gar nicht mehr reinpassen, weil die braucht dann auch einen Platz, wo sie den Gehwagen abstellen kann. Und das ist eine sehr große Barriere, weil das der Bus immer so proppenvoll ist, dass manche auch schon vor dieser Bustür stehen müssen. Und dann muss man sich da reindrängeln. Also ganz schön blöd. Da hätten die sich mal was Besseres einfallen müssen.
Ja, vor allen Dingen, ich sag mal, im schlechtesten Fall wird man einfach stehen gelassen und kommt vielleicht nicht von A nach B, wo man hin will, und muss dann auf den nächsten Bus warten, in der Hoffnung, dass der vielleicht etwas leerer ist. Und ja, ist halt in der Mobilität halt dann auch eingeschränkt tatsächlich, ne? Ja, Ricky, wolltest du dazu noch was sagen?
Ja. Zum Beispiel, wenn ein Rollstuhlfahrer oder eine Rollstuhlfahrerin fährt und da mitfahren möchte, dann sagt der Busfahrerin, ich habe keine Zeit, die Rampe runterzumachen. Und eigentlich ist das ja eine Pflicht, weil ich zum Beispiel, ich darf es nicht machen wegen meinem Rücken und es darf halt nicht jeder machen.
Die Frage ist ja auch, wie ist das dann auch versicherungstechnisch, ne? Also das wäre jetzt mein Gedanke, wenn ich daran denke, wenn einfach Menschen da, ja, diese Rampe rausholen. Aber das ist ein guter Einwand natürlich. Hm. Was würde es denn da für Lösungen geben, damit sich das vielleicht etwas ändern kann? Habt ihr da Ideen?
Also eine gute Lösung wäre, wenn die größere Busse einsetzen würden. Die haben ja große Busse, warum setzen die nicht ein? Aber jedes Mal setzen sie immer kleine Busse ein. Kein Wunder, wenn der Bus immer proppenvoll ist und dass die dann schon vor der Bustür stehen müssen. Also dann, wenn man sich da reinquetscht, ist das ganz eine ganz blöde Situation. Auch für mich wäre das eine ganz blöde Situation, weil ich Gleichgewichtsstörung habe, kann ich sowieso nicht lange stehen. Dann frage ich schon jemanden, ob ich irgendwo sitzen kann. Nö, ich brauche den Platz für mich allein.
Ja, oder vielleicht auch Menschen mit psychischen Erkrankungen, also die zum Beispiel auch Probleme haben mit Enge oder so, ne? Also es ist ja, ich fand das gestern in der Situation schon sehr beengt und habe mich da tatsächlich nicht sehr wohl gefühlt. Und wenn es Menschen gibt, die halt da noch eher Probleme mit haben, dann kann ich mir vorstellen, dass die auch sagen, okay, dann fahre ich nicht mit dem Bus oder ich fahre nicht zu dem Ort, wo ich oder nimm das Treffen nicht wahr oder wie auch immer und sich dann auch wieder zurückziehen aus der Gesellschaft und an Sachen einfach nicht teilnehmen, ne, weil sie nicht mobil sind.
Aber die Schwierigkeit ist ja auch noch für die Leute, die Platzangst haben, wenn der Bus so voll ist, dann würden die auch am liebsten wieder rückwärts zurückgehen und einfach sich wieder in ihren Betten setzen und sich verkriechen. Das finde ich zum Beispiel blöd, weil die ziehen sich dann immer sehr doll zurück.
Ich hätte ja eine Idee, dass der Bus so eine Rampe hat, die selber rausfährt. Dass man das gar nicht mal machen muss, dass es einfach nur der Busfahrer auf den Knopf drücken muss.
Das habe ich tatsächlich mal gefragt, warum das nicht so ist. Und das hat es wohl mal gegeben eine Weile. Und dann hat man festgestellt, dass dadurch, dass so viel Sand in den Bussen ist und unter anderem auch den Rollsplit im Winter, dass die sich immer verkannten. Dann hatte man das Problem, dass also A, keiner reinkam in den Bus und B, der Bus nicht mehr weiterfahren konnte. Und deswegen gibt es bis heute diese ja so mechanischen Klappen, weil die eben weniger fehleranfällig sind. Aber ja, also die Frage habe ich tatsächlich auch schon gestellt, weil ich dachte, Mensch, das wäre eigentlich einfacher. Trotzdem, meine Erfahrung ist, dass das ganz oft Menschen gibt, die helfen und das runterklappen. Und auch die Busfahrer kommen in aller Regel. Wirklich schwieriger ist das Problem, dass die Busse so voll sind. Also aus meiner Erfahrung, wenn ich mit dem Rollstuhl unterwegs bin.
Genau, Tanja hatte gestern auf der Rückfahrt, da war der Bus etwas leerer und wir konnten uns dann auch hinsetzen, hat sie nochmal berichtet, dass es in anderen Städten auch schon ganz gute Lösungen gibt, damit die Busse nicht so voll sind.
Ich war mal in Berlin mit meiner Schwester in Urlaub und da gibt es Möglichkeiten, also wegen Zug und so, dass es alle 5 Minuten ein Zug kommt und dass es auch piept. Und da warten die auch so lange, bis du drin bist. Auch die nehmen auch jeden mit. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass es mehrere Busse gibt und dass die dann auch alle 5 Minuten fahren und keiner zu spät kommt.
Das klingt cool, weil man dann einfach weiß, man kann den nächsten nehmen, ne? Und einfach entspannt wartet, wenn ein Bus so voll ist.
Aus solchen Gründen habe ich schon überlegt, in eine andere, größere Großstadt auch zu ziehen. Hamburg oder München oder Köln. Aber ich hänge halt zu sehr an Lübeck, aber einfach, weil es dann nochmal barrierefreier ist, auch mit den Verkehrsmitteln.
Ja, also Verkehrsmittel, das ist schon ein Thema, da haben wir uns auch gestern sehr lange drüber unterhalten und ausgetauscht. Und nochmal zum Thema Straßen, also da geht es auch, oder haben wir auch drüber gesprochen, zum Beispiel über die Ampelführung, wie barrierefrei diese denn ist. Ja, ich glaube, Annika, hast du da noch einen Erfahrungswert für uns?
Manche Ampeln sind gut, weil die länger brauchen, bis sie rot werden. Und dann gibt es noch diese Ampel, die ich schon so oft rübergeben muss, wenn die wird schneller rot. Dann muss man da stehen, wo dieser Kreisel ist. Und ich mag da überhaupt nicht stehen, weil ich davor die Angst habe. Da fahren die Busse ganz schön nah nah dran.
Meinst du diese Insel in der Mitte?
Ja, die Insel in der Mitte. Ich wusste nicht, wie man das ausspricht. Aber aber ich finde, das ist keine, es ist eine Barriere.
Du sagst ja, die Grünphase der Ampel ist sehr kurz. Vielleicht wäre eine Lösung, die dann ein bisschen länger zu machen, damit du Zeit hast, drüber zu gehen.
Ja, ich brauche immer meine Zeit, um drüber zu gehen. Ich brauche immer zu lange, um rüber zu gehen. Ich bin zu langsam.
Also ich finde nicht, dass du zu langsam bist, Annika. Ich bin ja oft auch dabei und ich finde schon, dass wir über die Straße hetzen. Aber wir sprechen hier zum Beispiel jetzt über die Ampeln in der Falkenburger Allee, auch da, wo die Bahnhofsbrücke gerade neu gebaut wurde. Und man muss schon wirklich fast rüberlaufen. Und wir schaffen es immer gerade so. Und da frage ich mich, wie es bei Menschen ist, die halt einfach eine Gehbehinderung haben. Das ist gar nicht machbar. Und wie Annika auch sagte, diese Inseln, die sind dann halt mitten in einer vierspurigen Autostraße. Und das ist schon beängstigend, wenn man da feststeht. Das kann ich schon gut nachvollziehen. Und genau, diese Ampelphasen, das Thema, das begegnet uns schon sehr oft im Alltag hier in Lübeck.
Das stimmt.
Genau, wir hatten nochmal das Thema, dass es manchmal ja schon Barrieren gibt, diese gibt es schon Ewigkeiten und dann gibt es aber auch Dinge, die neu gemacht werden und dass dann dort halt auch oft wenig an Barrierefreiheit gedacht wird. Also ein Beispiel gibt es, da wurde dann der Radweg ganz toll asphaltiert, aber der Weg von oder über die Straße wurde dann mit Kopfsteinpflaster quasi neu gemacht. Es ist natürlich die Frage, warum wurde das so gemacht? Wenn man doch neu baut, warum wird dann nicht an Barrierefreiheit gedacht? Also das haben Annika und ich uns damals, als wir gegangen sind, gefragt, weil es Menschen gibt, die dann vielleicht auch unsicher sind im Gang und du hattest auch berichtet, ne, dass du halt so Gleichgewichtsprobleme hast und dass das für dich schon eine Barriere darstellt.
Also was ich dazu noch sagen könnte, mit diesen Kopfsteinpflastern, ich finde die total doof. Die Kopfsteinpflaster, die hätten besser überlegen müssen, wie sie das machen müssen. Und bei der neuen Bahnhofsbrücke ist das schon ganz schön eine Barriere für mich, weil manche Fußgängerwege sind schon teilweise so gebaut, dass die schon ein bisschen mit einem Huckel. Ich habe da echt Schwierigkeiten rüber zu gehen. Das ist schon eine richtige Barriere für mich. Und für die anderen, natürlich auch für die Leute, die einen Gehwagen haben. Ich habe schon immer Angst, dass da irgendwas mal was passiert, dass da die Leute mit den Gehwagen irgendwann so wackelig werden oder unsicher werden, dass die dann umfallen und sich ganz böse verletzen.
Genau, und da kam dann auch nochmal die Diskussion auf gestern, warum werden nicht Menschen mit Behinderungen quasi bei der Planung mit gefragt? Oder warum sitzen die nicht dabei und planen mit? Vielleicht könnte man dann Barrieren auch gar nicht erst erschaffen, wenn man eh schon neu baut.
Wir hatten dazu gestern auch noch das Thema des Denkmalschutzes und darüber gesprochen, dass Kopfsteinpflaster abgeschliffen wird für RollifahrerInnen zum Beispiel und hatten eigentlich die Aufgabe, das zu testen heute. Wir haben es in der Fleischhauerstraße getestet.
Genau, da ist das ja schon lange so, dass es abgeschliffen wurde. Und das funktioniert dann tatsächlich sehr gut. Genau, und auf dem Markt sind wir es quasi schuldig geblieben, das einmal zu testen. Da ist ja ein Stück auch abgeschliffen worden. Das ist sicherlich, wenn das so gut ist wie in der Fleischhauer, ist das auf jeden Fall eine sehr gute Sache, weil das einfach mehr Sicherheit für alle gibt, die unsicher zu Fuß sind oder eben auch einen Rollstuhl oder Ähnliches nutzen.
Tatsächlich habe ich diesen Bericht dazu gelesen, gar nicht im Zusammenhang mit Rollis, sondern mit Personen mit Gehwagen. Und vielleicht ist es auch ein Thema, was euch aufgefallen ist. Viele Menschen sprechen über Behinderungen erst, wenn sie älter werden. Also dann ist es oft so, dass ältere Personen zum Beispiel nicht mehr gut laufen können oder nicht mehr gut essen, trinken können. Wir hatten auch das Thema, welches Essen können wir denn anbieten? Ist es okay,
allen Menschen eine Suppe anzubieten? Können das alle essen? Ist es in Ordnung, jedem Menschen ein Glas Wasser ohne Henkel anzubieten? Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Meinungen. Möchtest du was dazu sagen?
Nein.
Und ich glaube, daran können wir arbeiten, vielleicht auch mit diesem Podcast dazu beitragen, dass mehr Menschen über viele verschiedene Barrieren nachdenken und nicht erst, wenn sie älter werden.
Wir schauen uns an, welche Barrieren gibt es, welche Lösungen gibt es und was muss sich unbedingt ändern.
In diesem Podcast hören wir Menschen mit Behinderung als Expertinnen in eigener Sache und machen sichtbar, was Barrierefreiheit im Alltag wirklich bedeutet. Mixed Pickles will die Lebenssituation von Mädchen und Frauen mit Behinderung verbessern.
Ganz wichtig, nochmal über das Thema Treppen in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und den Raum möchten wir ihr dann auch nochmal natürlich geben hier. Annika, was liegt dir da auf dem Herzen?
Also ich hatte das Erlebnis gehabt, dass ich mit meiner Gruppe beim Thementag war. Das war ein Hanse-Museum und da sind die Treppen echt blöd. Also es gibt einen Fahrstuhl, der geht nur nach oben. Und wenn man runter will, muss man da die Treppen runtergehen. Aber die Treppen sind nicht dafür geeignet, finde ich, weil die sind ganz schön doof. Weil die sind total steil, die Treppen. Und ich habe immer Angst, dass ich da irgendwann mal ausrutsche, weil die sind ganz schön rutschig, die Treppen in Hanse Museum.
Genau, und was bedeutet das ganz konkret für dich, Annika?
Also ich würde mir wünschen, dass die sich da was einfallen lassen würden für das Hanse-Museum, dass es auch einen Fahrstuhl geben würde, was nicht nur nach oben fährt, sondern auch nach unten fährt, dass man die Treppen vermeiden kann.
Genau, weil du hast nämlich gestern nochmal berichtet, dass du immer auf Hilfe angewiesen bist, ne, um die Treppe dann runterzukommen. Das heißt, du kannst halt dich dort nicht frei oder selbstständig bewegen, sondern brauchst Hilfe.
Das stimmt. Also es ist schon ganz blöd, Hilfe zu brauchen bei so Treppen, die man nicht kennt. Das ist total doof. Aber es ist für mich auch eine Barriere, auf Hilfe angewiesen zu sein, obwohl ich da eigentlich keine Hilfe brauche.
Beim Hanse-Museum geht es, das ergänzt sich nochmal, um die obere Treppe, ne? Also ja. die zu der Terrasse führt hoch. Man fährt mit dem Aufzug auf die Hälfte, da wo man ins Museum geht, und dann muss man die Treppe hochlaufen, um auf die Terrasse zu kommen. Und als Rollifahrende muss man entweder den Weg außenrum durchs Burgtor nehmen, der sehr weit ist, oder man fährt eben mit so einem Treppenlift hoch. Und das ist schon sehr mutig, weil das eben eine extrem steile Treppe ist. Also da hängt man sozusagen so halb in der Luft. Der war auch lange kaputt. Und man ist auch da eben darauf angewiesen, dass einem Museumsmitarbeiterinnen oder Museumsmitarbeiter helfen.
Und wenn wir darüber sprechen, dass ihr manchmal Hilfe von fremden Personen braucht oder von Assistenzen braucht, wir haben gestern auch noch darüber gesprochen, Wiebke, über Einkaufen gehen. Du hast da ein bisschen berichtet. Möchtest du das erzählen?
Einkaufen? Ich bin so klein, ich komme oben nicht an. Ich bin selbstständig einzukaufen. Buttermilch und Joghurt. Ich kann besser ran. Und ich bin so schwer, hier oben anzukommen. Ich traue nicht einfach so fragen. Fertig.
Okay, das ist ein total gutes Beispiel, weil ich glaube, es geht vielen Menschen so, die nicht ganz so groß sind vielleicht oder auch im Rollstuhl sitzen, dass die an ihr Regal nicht rankommen. Und du berichtest, dass du beim Einkaufen, also einfach eigentlich was man ja jeden Tag und auch selbstständig machen kann, Hilfe brauchst.
Fertig.
Das ist gut. Fertig ist doch gut. Ja, du kannst das mit reinnehmen. Fertig.
Ich will das mit reinnehmen, das ist fertig.
Das ist fertig.
Fertig. Ja.
Habt ihr anderen denn auch Hindernisse, wenn ihr einkaufen geht, irgendwelche Barrieren, die euch auffallen?
Dass immer wieder umgebaut wird. Ganz oft. Alles wird immer wieder umgestellt und das geht ja auch neurotypischen Menschen, also Menschen, die jetzt kein Autismus, kein ADHS haben, das macht die ja schon verrückt, aber mich macht das richtig verrückt, wenn dauernd was woanders hingeräumt wird und ich da immer wieder hingehe und auf einmal ist es ganz woanders.
Ricky, wie ist das für dich? Es gab jetzt so Überlegungen und einige Läden haben das auch schon eingeführt. Extra Zeiten zum Einkaufen, wo keine Musik spielt, wo das Licht ein bisschen gedämmt ist. Für neurodivergente Menschen, findest du, das ist eine gute Lösung?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt es leider noch nicht in jeder Stadt und da muss man auch gucken, weil ich habe zum Beispiel meinen Stammrewe, wo ich immer hingehe, weil der gerade bei mir um die Ecke ist und der hat auch bis 0 Uhr offen. Also wenn ich am Tag keine Kapazitäten hatte, dann kann ich dann auch mal um 23 Uhr da hingehen noch.
Und ist der Rewe schon angepasst?
Nein, leider noch nicht. Ich weiß, dass da wohl auch neurodivergente Leute arbeiten, aber so angepasst ist er noch nicht.
Das ist ja auch ein spannendes Thema. Also mir ist das tatsächlich aufgefallen. Ich war im DM und da war es auf einmal irgendwie leise und ich dachte, gab es einen Stromausfall? Warum spielt hier keine Musik? Also mir ist es irgendwie nicht negativ aufgefallen, aber es ist mir aufgefallen. Und dann dachte ich, eigentlich auch total gut, weil ich gehe sowieso mit Kopfhörern einkaufen und mich juckt gar nicht, welche Musik da spielt. Wir hatten das Thema, Nika, dass einige Barrieren oder barrierearme oder barrierefreie Dinge bei anderen Barrieren verursachen. Magst du das einmal zusammenfassen?
Ja, also das Problem dahinter steckt ja manchmal das, was für den einen Barrierefreiheit bedeutet, zum Beispiel eine Rampe, kann für jemand anderes schon wieder schwierig sein, darüber zu laufen. Zum Beispiel bei Muskelschwäche oder Gangunsicherheiten. So dass es manchmal so ist, dass es eben auch immer wieder wichtig ist, dass es verschiedene Zugänge gibt oder verschiedene Arten von Zugängen. Die Blindenleitstreifen, die können zum Beispiel für Rollstuhlfahrer sehr anstrengend sein, darüber zu fahren, weil das ziemlich rattert. Oder auch dazu führt, dass die kleinen Vorderräder sich immer wieder verbiegen und man so genau Slalom fährt oder kleine Schleifen. Also was für den einen barrierefrei ist, mag für den anderen auch wieder eine Barriere sein. Und somit würde ich sagen, es ist immer wieder super wichtig, verschiedene Zugänge zu schaffen.
Mixed Pickles will die Lebenssituation von Mädchen und Frauen mit Behinderung verbessern. Du hast gerade gesagt, es werden Barrieren abgeschaffen. Wir hatten das Thema Arztpraxen. Wollt ihr darüber ein bisschen sprechen? Ihr habt berichtet, wie ihr euch fühlt, zum Beispiel, wenn ihr Termine habt.
Also ich war in einer Ambulanz für Menschen mit psychischen Erkrankungen in der Uniklinik und meine Neurologin war krank und ich musste aber dahin. Und dann habe ich meine Wohnassistenz mitgenommen. Bei meiner Neurologin keine Probleme. Und die Psychiaterin hat dann gesagt, nein, Sie müssen mal lernen, aus Ihrer Komfortzone rauszukommen. Sie versuchen es jetzt bitte ohne. Und ich habe dann mich nicht getraut, weil ich Angst hatte, dass ich als bockig gelte und als schwierig. Und dann dieses Jahr geht doch, weil ich mich wirklich maskiert habe. Das heißt, wenn ich versuche, meine autistischen und ADHS-Symptome abzulegen, was leider mich dann immer krank macht. Und hinterher zu Hause ging es mir gar nicht gut. Ich habe den ganzen Tag nur noch geheult, weil ich mich unverstanden gefühlt habe.
Also du hattest Angst, dass die Ärztin dich als bockig benennt, weil du für deine Rechte eingestanden hast.
Ja, weil sie meinte, ich muss lernen, aus der Komfortzone rauszukommen. Und jede Behinderung und jede auch psychische Erkrankung ist anders. Natürlich müssen das Leute auch lernen, aber es gibt auch Leute, die können es eben nicht. Da ist die Komfortzone genau das, was sie brauchen, um überhaupt überleben zu können.
Danke, dass du das so gut zusammengefasst hast. Annika, du hast gestern auch berichtet von einer Situation beim Zahnarzt.
Auch beim Zahnarzt.
Also ich habe gestern berichtet von Augenarzt, ja. Das, was ich und Romy da erlebt habe. Ja, also da war ein Arzt, der war total ungeduldig und hat gesagt, ich soll ihn anschauen und er war so ungeduldig und das hat mich irgendwie so durcheinander gebracht und der war ganz schön heftig.
Und auch Rashida hatte berichtet von einem Besuch bei
meinem Hausarzt. Also beim allerersten Termin, den ich bei ihm hatte mit meiner Betreuerin. Also er hat irgendwie nur geredet und mich irgendwie nichts erzählen lassen oder mich nichts gefragt. 90% dieses Gesprächs hat er einfach nur geredet. Ja, das war irgendwie, also ich habe mich so unwohl bei ihm gefühlt. Und jetzt auch die letzten Termine, die Arzthelfer und so sind ganz freundlich, ganz lieb. Aber ich mag ihn überhaupt nicht und ich fühle mich bei ihm irgendwie überhaupt nicht, wie sagt man das, ernst genommen. Da fühle ich mich irgendwie ganz unwohl.
Du hast gestern auch gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich mich unwohl fühle. Und dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen und dann hast du gesagt, ja, ich glaube, ich fühle mich unwohl, weil der mich nicht ausreden lässt.
Ja.
Habt ihr anderen auch solche Erfahrungen gemacht, dass ihr nicht ausreden könnt oder irgendwie nicht ernst genommen werdet in euren Problemen? Tanja?
Ich sag nix.
Tanja, warst du auch mal beim Arzt und dachtest, boah, der hört mir gar nicht richtig zu und der nimmt mich gar nicht ernst?
Ja, meine Frauenärztin nimmt mich manchmal gar nicht ernst.
Das heißt, wenn du da hingehst und sagst, ich habe dieses Problem oder ich möchte mit Ihnen darüber sprechen.
Immer wenn ich dann alleine mit ihr bin, also es kommt ja jemand mit, aber wenn ich immer alleine mit ihr im Raum bin, dann fragt sie mich immer doppelt und dreifach, fragt sie mich immer zweimal oder dreimal das Gleiche, auch wenn ich das schon mal gesagt habe. Und dann fühle ich mich so, ob ich das immer doppelt sagen muss, so gefühlt, weil ich habe es ja eigentlich schon mal gesagt.
Genau, ihr habt jetzt auch darüber berichtet, dass ihr auch bei euren Arztbesuchen immer mal Assistenzen mit dabei habt. Wie wichtig ist euch das? Und vielleicht auch, warum ist euch das wichtig?
Also mir ist das wichtig, dass wenn es Sachen gibt, über die man besprechen muss, die schwierig ist zu verstehen, dass es immer gut ist, dass da jemand dabei ist, der das noch gut erklären kann. Mir ist es sehr wichtig, dass eine Assistenz dabei ist.
Ja, da kann ich mich anschließen. Also wenn irgendwas Wichtiges ist oder so, dann muss ich nicht alles aufschreiben und mir das merken, weil ich mir eh schon schlecht merken kann wegen meinem Kurzzeitgedächtnis. Und wenn meine Assistenz dann dabei ist, dann kann sie das einfach mitnotieren oder sich mitmerken und so. Aber die letzten Termine war ich tatsächlich auch alleine da. Also
bei mir ist es schon teils sehr wichtig, bei vielen, weil es halt sehr oft zu Missverständnissen kommen kann. Ist mir gerade wichtig, bei solchen Terminen immer noch meine Unterstützerin dabei zu haben.
Gehst du auch mit Assistenz zum Arzt?
Zum Arzt gehe ich mit meiner Mutter immer. Aber ich muss lernen, selbstständig zum Arzt zu gehen. Zum Zahnarzt alleine.
Nochmal, Wiebke, hilft dir das, wenn deine Mama dabei ist?
Also meine Mama ist wirklich der Betreuer. Mama hilft, dass Sicherheitskarte rausholen und mache ich auch manchmal alleine. Unterstützung.
Ich wollte fragen, Wieke, ist das auch eine Hilfe für dich, wenn deine Mama dabei ist? Zum Beispiel, wenn der Arzt dich was fragt und du verstehst das nicht und deine Mama könnte dir helfen, das so zu erklären, dass du es verstehst. Ist das eine große Hilfe für dich?
Ich will selbstständig allein lernen. Das ist mein Ziel.
Habt ihr noch Themen? Habt ihr noch Sachen, die ihr teilen wollt? Welche Hindernisse euch im Alltag begegnen?
Also jetzt nicht mir selbst, aber meiner Mitbewohnerin. Die ist im Rollstuhl. Und ich hatte jetzt oft die Situation, dass ich ihr helfen musste. Also zum Beispiel, ist für mich voll okay. Zum Beispiel, wenn sie Wäsche gemacht hat und dann wollte sie rüber den Trockner packen und dann fällt das raus und sie kann sich ja schlecht bücken und das aufheben, weil sie halt im Rollstuhl sitzt und so einen fetten Tisch noch davor hat. Und dann, wenn ich da bin, dann helfe ich ihr natürlich super gerne. Aber es ist ja für sie richtig nervig, dass sie ständig darauf angewiesen ist, dass jemand da ist oder wenn abends, wenn sie noch irgendwas essen möchte und sie kommt da nicht ran oder so, dann muss ich ihr halt auch immer helfen. Sie kommt zwar neben dem Kühlschrank ran, aber es ist trotzdem sehr unpraktisch. Und allgemein so am Alltag, habe ich schon oft das Ding, dass ich ihr helfe, irgendwie irgendwas aufzuheben. Also ihr ist letztens irgendwas runtergefallen und ich habe so, alles gut bei dir. Und dann sage ich so, ja, mir ist was runtergefallen, kannst du es aufheben? Ich so, ja, klar, gerne. Und das passiert halt öfter und das ist echt nervig, dass sie das nicht alleine machen kann. Ich helfe ihr super gerne, aber es ist halt, ich stelle mir das übelst nervig vor. Ich hasse es, wenn ich irgendwas nicht machen kann und auf andere angewiesen bin. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich im Rollstuhl sitzen müsste und auf bei jedem Scheiß drauf angewiesen wäre, dass abends jemand kommt, mich ins Bett bringt, mich fertig macht, dann Mittagessen oder für mich kocht irgendwie, weil ich es alleine nicht kann. Ich finde das so nervig, darauf angewiesen zu sein. Und das betrifft halt nicht mich, Gott sei Dank, aber ich helfe ihr halt und sie betrifft das und das ist ja auch irgendwie, ja, doof.
Ich würde mir wünschen, dass mehr Genauigkeit auf Schildern, Hinweisen sind mit Regelungen. Zum Beispiel als das mit Corona war, da hieß es immer getestet, aber es stand nicht, ob positiv oder negativ getestet. Und dann hat eine Schaffnerin jemanden mit einem positiven Test wütend des Zuges verwiesen. Da habe ich gedacht, was ist, wenn er jetzt Autist ist? Ja, aber so intelligent muss man ja wohl sein, dass man sowas weiß. Da habe ich gedacht, nein, in der Regelung steht nur getestet, aber nicht von positiv oder negativ. Ich finde, sowas muss dann auch drin stehen. Es gibt Leute, die brauchen diese Genauigkeit.
Da waren wir dann wieder beim Thema Sprache, ne?
Ja. Dann würde ich sagen, fassen wir mal zusammen, was wir heute so besprochen haben. Romy hat es gerade schon gesagt, das Thema Sprache. Wir haben gesprochen über unsichtbare, sichtbare Barrieren. Manche Menschen brauchen leichte Sprache, einfach verständliche Sprache, klare Aussagen, klare Formulierungen. Wir haben gesprochen über Barrieren, zum Beispiel im Bus oder in der Bahn, also in Verkehrsmitteln. Wir haben über Treppen gesprochen, über, dass ich vielleicht gar nicht an Kultur teilnehmen kann, weil der Fahrstuhl nicht bis dahin fährt, wo der Ausblick ist. Worüber haben wir noch gesprochen? Wir haben gesprochen über Ampeln, über zu kurze Ampelphasen oder wenn etwas gebaut wird, das gar nicht die Bedarfe, die Bedürfnisse und die ganzen Herausforderungen, verschiedenen Herausforderungen von allen mit beachtet werden. Wir haben gesprochen über Arztpraxen. Wie gehen Menschen mit mir um? Wie sprechen sie mit mir? Wir haben gesprochen über alltägliche Dinge, wie zum Beispiel einkaufen gehen. Das waren ganz viele Themen, die wir besprochen haben. Und vielleicht erinnert ihr euch, wir haben auch noch darüber gesprochen bei unserem Vorbereitungstreffen. Was sind denn so Handlungstipps? Oder du hast gerade schon, Ricky, einen Wunsch geäußert. Gibt es Wünsche, wie Barrieren für Menschen mit Behinderung abgebaut werden können, damit eben alle an öffentlichen Leben und der Gesellschaft teilnehmen können?
Ich würde mir wünschen, dass es bessere Treppen geben würde, dass man nicht auf Hilfe angewiesen ist. Ich würde mir wünschen, dass die Ampelphasen länger sind. Und ich würde mir wünschen, dass man größere Busse einsetzen können, dass auch andere Leute einsteigen können. Das war mein richtiger Wunsch.
Ich würde mir auch wünschen, dass alle 5 Minuten ein Bus kommt, dass nicht jeder zu spät kommt, auch wenn mal ein Bus voll ist.
Möchtest du was sagen, Wiebke? Hast du einen Wunsch?
Ich wünsche, dass ich egal nicht ankommen kann. Das sind Gigale, runter, ist nicht oben. Das stört mich ein bisschen.
Du meinst, Wicke, dass du dir wünschst, dass du besser an den Sachen rankommst, wenn die Regale niedriger gebaut sind, statt hochgebaut sind?
Ja.
Ihr habt noch gesagt, wir haben ein bisschen zusammengefasst, welche Wünsche ihr noch habt. Ihr wollt, dass wir einander besser zuhören, wenn jemand sagt, ich habe dem Bedarf, dass keine Musik spielt und dass zum Beispiel kein Licht an ist, dass das dann auch umgesetzt wird. Und, das hatte Romy vorhin schon erwähnt, dass Menschen mit Behinderung mitgedacht werden, dass verschiedene Bedarfe mitgedacht werden. Also Menschen mit Behinderung, das nennt man, das ist ein schweres Wort, partizipativ mitgedacht werden. Dass sie zum Beispiel, wenn etwas neu gebaut wird, auch gefragt werden, was brauchst du zum Beispiel, wenn du gehörlos bist? Was brauchst du, wenn du Rollifahrerin bist? Oder was brauchst du, wenn du neurodivergent bist? Ja, jetzt kommt das Outro. Wer hat das?
Ich. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Podcast-Episode einen Einblick zu Barrieren geben konnten, mit denen Menschen mit Behinderung im Alltag konfrontiert sind.
Verantwortlich für den Inhalt dieses Podcasts ist Romy Kutas.